Einen wunderschönen guten Morgen miteinander. Ich begrüße Sie auch alle ganz herzlich. Schön, dass Sie zugeschaltet haben, dass wir miteinander Gottes Wort betrachten dürfen. Bevor ich einsteige, möchte ich auch noch einmal ein Gebet sprechen. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen für alles, was wir schon gehört haben. Und jetzt bitten wir, dass du uns doch einfach die Ohren öffnest, dass wir recht hören, die Augen, dass wir recht sehen, vor allem aber die Herzen, Herr, dass wir verstehen und umsetzen und gestärkt in der Nachfolge sind zur Ehre deines Namens, dass du Raum bekommst in unser Leben, dass du gesehen wirst in unserem Leben von anderen und wir ein Licht und Zeugnis sein dürfen in dieser Welt. Wir danken dir von ganzem Herzen für diese Morgenstunde und dass du mir auch hilfst im Verkündigen deines wunderbaren Wortes. In Jesu Namen. Amen. In den vergangenen Monaten stach in der Schweiz ein besonderes Plakat ins Auge. Gott ist treu. Gott ist treu. Schon seit über 30 Jahren lässt die christliche Organisation Agentur C aus Lies aus dem Kanton Bern jährlich tausende Plakate mit Bibelversen herstellen. Von diesem Plakat hier wurden über 800 Exemplare in allen Landessprachen produziert und in der ganzen Schweiz sowie dem Fürstentum Liechtenstein aufgehängt. Tausende Menschen konnten die klare Feststellung lesen, auf sich einwirken lassen: Gott ist treu, Autor die Bibel. Manch einer war tatsächlich angesprochen und im Internet, das konnte man ein wenig nachprüfen, im Internet wurde eifrig diskutiert und kommentiert, da ging es hin und her, aber die Schlüsselfrage wurde nicht angegangen, nämlich: Was bedeutet treu? Treu bedeutet nämlich weit mehr als seinen Ehepartner nicht zu betrügen. Treu zu sein bedeutet, zuverlässig und anhaltend, ja unbeirrt und unerschütterlich festzuhalten an einer Person, an einer Sache oder an einer Abmachung, einem Versprechen. Das beinhaltet Treu. In der Bibel wird das Wort Treu sehr häufig verwendet. Es gibt über 140 Bibelverse, wo treu als Adjektiv oder als Substantiv verwendet wird. Und der biblische Bedeutungsumfang, er kann wiedergegeben werden mit gewiss, verlässlich, beständig, zuverlässig, unveränderlich, wahrhaftig, glaubwürdig oder vertrauenswürdig. Treu. Dieses einfache Wort mit so einem gewaltigen Bedeutungsumfang. Treue, hat jemand mal gesagt, Treue ist die innere Haltung, aus der heraus Versprechen und Verpflichtungen erfüllt werden. Es ist eine grundsätzliche Zuverlässigkeit, die mit Wahrheit und Gerechtigkeit eng verschwistert ist. Das führt uns zum ersten Punkt heute Morgen. Gott ist treu. In seinem Wesen. Gott ist treu in seinem Wesen. Denn ganz grundsätzlich ist Treue eine von Gottes unzähligen, wunderbaren Wesenseigenschaften. Wir können diese Wesenseigenschaften, soweit sie von der Schrift offenbart worden sind, einzeln untersuchen, aber wir dürfen sie nie voneinander trennen. Sie sind immer gleichzeitig und unveränderlich wirksame Charakterzüge seines ganzheitlichen Wesens. A.W. Tozer hat einmal gesagt: Alle Taten Gottes stehen in Übereinstimmung mit seinen Eigenschaften. Keine Eigenschaft widerspricht einer anderen, sondern sie harmonisieren miteinander und gehen in der unendlichen Tiefe der Gottheit ineinander über. Alles, was Gott tut, deckt sich mit dem, was Gott ist. Tun und Sein sind in ihm eins. Weil Gott ewig ist, ja, da muss auch seine Treue ewig sein. Wir können das nicht trennen. Wenn der ewige Gott treu ist, das bedeutet, seine Treue ist ewig. Psalm 117, Vers 2 sagt das so wunderbar. Schlagen Sie diese Stelle auf zu Hause. Psalm 117, Vers 2, da heißt es, denn seine Gnade ist mächtig über uns und die Treue des Herrn währt ewig. Der Psalmist fügt noch etwas dazu. Halleluja, preist den Herrn. Also gerade über diese Treue, die nie aufhört, soll Gott gepriesen werden. Gott ist unwandelbar, unveränderlich und deshalb muss auch seine Treue unveränderlich sein. Genau das lesen wir im Neuen Testament in 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 13. Eine ganz wichtige Stelle. 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 13. Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Ja, er kann seinem Wesen, das treu ist, nicht widersprechen. Deshalb bleibt er treu. Unabhängig von unserer Treue. Seine Treue ist unveränderlich, so wie sein Wesen. Ein weiterer wichtiger Wesenszug Gottes ist seine Allgegenwart. Weil Gott ein allgegenwärtiger Gott ist, muss auch seine Treue allgegenwärtig sein. Immer gegenwärtig. Samuel Ziegler hat das vorhin gelesen in diesem Psalm 89, Vers 9, es war der letzte Vers, den er gelesen hat. O Herr, Gott der Heerscharen, wer ist mächtig wie du, Herr, und deine Treue ist um dich her. Ja, er ist ein allgegenwärtiger Gott und deshalb ist auch seine Treue immer da. Ein weiterer Wesenszug Gottes ist seine Allmacht. Ich meine, wenn er nicht allmächtig wäre, dann wäre er nicht Gott. Und wenn Treue Teil seines Wesens ist, das bedeutet, dass auch die Treue allmächtig sein muss. Und genau das wird in den Psalmen an mehreren Stellen erwähnt. Ich habe hier eine ausgeschrieben, Psalm 57, Vers 11. Wenn Gott allmächtig ist, muss seine Treue auch allmächtig sein. Sie muss unfassbar mächtig sein. Und Psalm 57, Vers 11 sagt es so, denn groß bis über den Himmel hinaus ist deine Gnade. Über den Himmel hinaus. Das heißt, über die Atmosphäre und die Stratosphäre und die Troposphäre, bis in den Kosmos hinaus, sagt diese Bibelstelle. Und dann im zweiten Teil des Verses, damit wir es ein wenig fassbarer haben und deine Treue bis zu den Wolken. So groß, so mächtig ist seine Treue. Gott ist eins, er ist unteilbar und deshalb ist auch sein gesamtes Handeln allumfassend voll Treue. Allumfassend, das heißt immer mächtig, wie wir es gehört haben. Und hier, es bezieht sich auf alle Gebiete. Nichts ist davon ausgeschlossen. Psalm 33, Vers 4 betont das so wunderbar. Psalm 33, Vers 4. Denn das Wort des Herrn ist wahrhaftig und all sein Tun ist Treue. Alles, was Gott tut, ist Treue. Alles. Gott ist Liebe, sagen wir so leichtfertig, aber das bedeutet, dass Gott immer Liebe ist. Ja, ich sage es mal so, Gott ist ein allliebender Gott und deshalb begegnet er uns immer in seiner Treue, immer in Treue und Liebe. Und zwar jeden Morgen aufs Neue. Ich denke, den meisten diese wunderbare Stelle aus Klagelieder 3, 22 bis 23 bekannt, wo es heißt: Gnadenbeweise des Herrn sind's, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden. Denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende, sie ist jeden Morgen neu und deine Treue ist groß. Es ist seine Treue, die jeden Morgen aufs Neue mit Gnade dir begegnet. Wirklich ein immerwährend liebender Gott, oder wie ich es hier auf der Folie geschrieben habe, allliebend. Weil Gott der Vater und Gott der Sohn wesenseins sind, deshalb muss natürlich die Feststellung, dass Gott treu ist, auch auf seinen Sohn gelten, oder? Von seinem Sohn Jesus Christus heißt es in Hebräer Kapitel 2, Vers 17 bis 18, Hebräer Kapitel 2, Vers 17 bis 18, da heißt es von Jesus: Daher musste er in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden, damit er ein barmherziger und treuer Hohepriester würde in dem, was Gott betrifft, um die Sünden des Volkes zu sühnen, denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Jesus ist ein treuer Hohepriester. Ich denke, Offenbarung 1,5 sagt, er ist ein treuer Zeuge. So wie Gott der Vater treu immer und allezeit und allumfassend ist, ist es auch sein Sohn Jesus Christus in dem, was er für uns tut, getan hat am Kreuz, mit Auswirkungen bis heute hinein in dein Leben, in deine Familie, in deine Beziehungen. Ein treuer Hohepriester. Darüber hinaus ist natürlich auch der Heilige Geist Teil der göttlichen Dreieinheit. Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Und deshalb muss auch der Heilige Geist treu sein. Nun, woher wissen wir das, wo es doch durch keine Bibelstelle explizit bezeugt wird? Woher wissen wir das? Schütteln wir uns das einfach so auf den Ärmel, weil es einfach so schön passend wäre? Nun, liebe Freunde, liebe Geschwister, was wirkt der Heilige Geist im Leben der Kinder Gottes? Galater 5, Vers 22. Galater 5, Vers 22 sagt es so: Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte und Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Wenn der Heilige Geist etwas aus sich wirkt, dann muss er es ja in sich haben, selber das sein, was er dann in den anderen, in den Geschwistern, in dem einzelnen Gläubigen wirkt. Der Heilige Geist ist all diese Eigenschaften der Treue in sich selber auch. Gott der Vater, Gott der Heilige Geist und Gott der Sohn, sie alle drei sind eins, und zwar eins auch in ihrer Treue. All diese Stellen, und das waren viele, und noch viel, viel mehr habe ich gar nicht zitieren können, all diese Stellen, sie zeigen, dass Gottes Wesen untrennbar mit der Treue verbunden sind. Wie das Römer 8, 28 gesagt hat: Das alles dient dir zum Besten, weil sein ganzes Handeln, sein ganzes Wesen ist nur Treue. Nur Treue. Und deshalb ist Treue auch Teil seines Namens. Psalm 31, Vers 6 sagt das so schön: In deine Hand befehle ich meinen Geist, du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Und genau dasselbe wird auch über Jesus gesagt. In Offenbarung 19, Vers 11, dort wird seine Wiederkunft in großer Kraft und Herrlichkeit am Ende der Trübsal beschrieben. Und Johannes schreibt dort, inspiriert durch den Heiligen Geist: Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hieß der Treue. und der Wahrhaftige, und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er, der Treue. Nun, wenn Gott treu in seinem ganzen Wesen ist, dann hat das Auswirkungen. Das ist unser zweiter Punkt heute Morgen. Gott ist treu in seinem allgemeinen Handeln. Als erstes sehen wir ganz grundsätzlich, Gott ist treu mit Blick auf die Unveränderlichkeit seiner Schöpfung. Wir haben gesehen, Treue hat mit Unveränderlichkeit zu tun und Unveränderlichkeit wiederum mit seinem Wesen. Psalm 119, Vers 90 sagt: Deine Treue währt von Geschlecht zu Geschlecht. Du hast die Erde gegründet und sie steht. Also in Treue wurde die ganze Schöpfung ins Leben gerufen und sie steht. Nur weil die Erde und damit verbunden natürlich der ganze Kosmos in Treue gegründet wurde, das heißt in absolute Unveränderlichkeit, ist Leben, Wissenschaft und Forschung überhaupt erst möglich? Schon die kleinsten Abweichungen all der verschiedenen Parameter würden alles verunmöglichen. Aber weil Gott treu ist, das heißt unveränderlich, deshalb hat diese Erde bis zum heutigen Tag Bestand und ist genau vorhersehbar, wann die Sonne aufgeht, wann sie untergeht, wann dieser Komet sichtbar ist und jener Stern verblasst. Alles hat seinen Bestand in der Treue Gottes. Gott ist natürlich auch treu in der Zuverlässigkeit seines Wortes, in der Bibel. Wenn Gott treu ist, wenn Gott zuverlässig ist, dann muss es natürlich auch mit seinem Wort sich so verhalten. Psalm 119, Vers 38, dieser Psalm 119, ich denke, es gibt nur 5 bis 7 Verse, in denen nicht das Wort Gottes oder ein Synonym davor erwähnt wird. Psalm 190 ist voll vom Worte Gottes, vom Lob über das Worte Gottes. Und hier heißt es, du im Psalm 119, 38, du hast deine Zeugnisse in Gerechtigkeit verordnet und in großer Treue. Liebe Geschwister, liebe Freunde, es gibt kein zuverlässigeres Buch als die Bibel. Kein zuverlässigeres Buch, kein Buch, das besser über die Jahrhunderte, Jahrtausende dokumentiert ist als die Bibel. Seit Jahrhunderten auf dem Prüfstand und dabei immer wieder aufs Neue bis ins kleinste Detail für wahr befunden. Nur ein Beispiel, David und Goliath. So gerne wird das zitiert, aber wenn es dann um den Wahrheitsgehalt geht, um die Authentizität dieses Ereignisses, dann heißt es ja, Leute, wer glaubt denn schon an solch ein Märchen? David und Goliath. Nun, vor einigen Jahren, es war am 10. November 2005, erhielten wir eine E-Mail vom israelischen Bundespresseamt mit einer Mitteilung der Bar-Ilan-Universität in Ramat Gan bei Tel Aviv. Darin beschrieb Professor Aaron Meir von der Bar-Ilan-Universität den Fund einer Tonscherbe mit dem Namen Goliath. Die Tonscherbe stammt wann? Aus welcher Zeitepoche? Nun, die Forscher geben an, aus dem 9. oder 10. Jahrhundert vor Christus. Also genau zu der Zeit, wo das biblische Zeugnis sagt, David und Goliath sich tatsächlich begegnet sind. Und wo wurde sie gefunden? Gefunden wurde sie bei Ausgrabungen in Tel Safi in Israel. Und hier lag Gat. Und Gat war die Heimatstadt Goliaths. 1. Samuel 17. Ist das nicht gewaltig? Nun, ob diese Scherbe tatsächlich von diesem Goliath, der mit dem David gekämpft hat, stammt, Das lassen wir offen. Aber zu der Zeit hat es im Minimum einen Goliath gegeben oder mehrere. Vielleicht war das ein bekannter Name damals wie Fritz und Heinz heute. Ist das nicht gewaltig? Absolut zuverlässig. Liebe Freunde, lasst uns deshalb von sensationellen neuen Entdeckungen, was da eben nicht stimmen könnte in der Bibel, nicht verrückt machen. Wenn man dann die Sache genau prüft und genau forscht, dann sieht man, wie absolut zuverlässig sein Wort ist. Sein Wort ist in Treue gegründet worden, in göttlicher Zuverlässigkeit. Gott ist natürlich auch treu im Blick auf die Gewissheit seiner Verheißungen. Gewissheit der Verheißungen, Hebräer 10, 23. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Herrlich, er ist treu. Er überlegt es sich nicht auf einmal anders. Nein, alle Verheißungen, sagt 2. Korinther 1, 20, alle Verheißungen sind Ja und Amen in Jesus Christus. Sie gelten dir ganz persönlich. Und selbst wenn du sie vielleicht mal in deiner Not, in deinen schweren Umständen vergessen hast, nicht mehr dran gedacht hast, sie nicht mehr dir in Erinnerung rufen kannst, weil alles so schwer und bedrückend ist, er hat sie nicht vergessen, denn er ist treu. Er weiß, was er dir versprochen hat. Gott ist treu, auch im Blick auf die Verlässlichkeit seiner Bündnisse. 5. Mose 7, Vers 9. So erkenne nun, dass der Herr, dein Gott, der wahre Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren, auf 1000 Generationen. Gott ist treu, wenn er einen Bund eingeht. Der erste Bund mit Noah, ja, der gilt bis heute, oder? Wenn immer wir den Regenbogen sehen, wissen wir, Gott wird diese Welt nicht mehr durch eine Wasserflut verderben. Ich meine, wir nehmen das so ein wenig unberührt zur Kenntnis, aber wenn man bedenkt, dass über 70% der Erdoberfläche mit Wasser bedeckt ist, und das gesamte Volumen aus ca. 1,4 Milliarden Kubikkilometer Wasser besteht, ist das eine beruhigende Feststellung, dass Gott zu seinem Bündnis steht, dass nicht einmal diese Wassermassen in Bewegung kommen. Nein, Gott hält sie unter Kontrolle. Schließlich ist Gott auch treu im Blick auf die Beständigkeit seines Volkes Israel. Psalm 98, Vers 3. Er gedachte an seine Gnade und Treue gegenüber dem Haus Israel. Alle Enden der Erde haben gesehen das Heil unseres Gottes. Treue gegenüber dem Haus Israel. Das heißt, absolute Gewissheit, Verlässlichkeit in Bezug auf dem, was er Gott dem Volk Israel zugesagt hat. Gerade in und an Israel wird die Treue Gottes für alle Welt sichtbar. Die ganze Welt kann es prüfen. Nur wegen Gottes Treue ist Israel trotz fast 2000-jähriger Zerstreuung nicht in den Nationen aufgegangen und als Volk ausgelöscht worden. Gott ist treu. Nun, das Wissen um die unveränderliche, unendliche, unfassbare Treue Gottes, sie hat schließlich auch wunderbare Auswirkungen auf unsere ganz persönliche Christusnachfolge. Denn nur wenn Gott treu ist, das heißt, wenn Gott absolut gewiss, absolut verlässlich, absolut zuverlässig, absolut wahrhaftig ist. Nur dann kann ich mein Leben auf ihn bauen und meine Zukunft ihm anvertrauen. Und das führt uns zum dritten Punkt. Gott ist treu in seinem persönlichen Handeln. An dir, an mir. Zuerst einmal ist Gott treu bezüglich unserer Errettung. Errettung, das Zentrale unseres Lebens. 1. Thessalonicher 5, 24 sagt das so schlicht. Treu ist er, der euch beruft, er wird's auch tun. Jesus ist ein für allemal am Kreuz von Golgatha für dich und mich gestorben, hat sein kostbares Blut vergossen. Ein für allemal mit Wirksamkeit bis heute und weit über heute hinaus. Was wäre denn, wenn Gott es sich nach unserer Errettung, nach unserer Bekehrung, nach unserer Hingabe noch anders überlegte? Ja, nein, ich sehe es doch nicht mit dem so. Das wäre schrecklich. Nein, er hat dich errettet und er wird dich auch, weil er treu ist, ganz gewiss wunderbar ans Ziel in der oberen Heimat bei ihm bringen. Sein Rettungsplan steht fest, weil er treu ist. Apostelgeschichte 2,21 sagt das so schön. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Wer ihm vertraut, hat ewiges Leben. Darauf ist hundertprozentiger Verlass. Gestern, heute, morgen und bis in aller Ewigkeit. Was für ein wunderbares Versprechen in seiner Treue. Gott ist treu, aber auch im Blick auf all unsere Anfechtungen, auf unsere Versuchung. Und da sind ja nicht wenige. 1. Korinther 10, Vers 13 sagt es so, 1. Korinther 10, Vers 13, es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Und jetzt kommt's. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung nach dem Ausgang schaffen, dass ihr sie ertragen könnt. Gott ist treu. Er wird's nicht zulassen, dass du über die Maßen, über dein Vermögen versucht wirst. Weil er treu ist, weil er nicht anders kann, als treu zu sein. Und wie geschieht denn das konkret? Diese Bibelstelle aus Hebräer 2, Vers 17 und 18 haben wir ja vorhin betrachtet, wo es um die Wesenseinheit ging zwischen Gott dem Vater und Gott dem Sohn. Aber hier erfahren wir konkret, von wem die Hilfe kommt. Sie kommt von Jesus. Daher musste er in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden, damit er ein barmherziger und treuer hoher Priester würde in dem, was Gott betrifft, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Weil Gott in Jesus Mensch wurde und das ganze Menschsein auskostete bis zum bitteren Ende am Kreuz. Deshalb hat er Verständnis für deine Nöte, für deine Versuchungen, für deine Anfechtungen. Deshalb hat er Mitleid und er kann helfen. Er allein kann helfen und er tut es. Dein Ergehen und deine inneren Kämpfe, sie sind Gott nicht egal. Der Teufel hat in 1. Mose 3 Adam und Eva alles versprochen. Und nachdem sie gefallen sind, war er weg. Hat sie hängen lassen. Jesus ist den vollen Weg gegangen, hat den vollen Preis bezahlt, eine volle Erlösung gewirkt. Er hilft dir durch dein Ergehen. Ist ihm nicht egal, er weiß um dich und er kennt dich genau und vor allem er weiß genau, wie viel du zu ertragen hast. Vielleicht sagst du dir jetzt gerade, es ist so schwer, so dunkel und so kein Ausweg in Sicht. Gott wird dafür sorgen, dass der Ausweg kommt.
Er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen. Er hat's versprochen, halte fest. Oh, wie sind wir doch gerade in Zeiten der Versuchung so schwach und unbeständig und vielleicht ja sogar untreu. Welch ein Trost, dass Gott immer treu ist, immer stark, immer beständig ist und zu uns hilft. Er hilft, dass wir durchkommen. Gott ist treu im Blick auf unser Leiden. Ja, das Versuchen ist das eine, aber da gibt es ja auch konkretes Leid. 1. Petrus 4, Vers 19. Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, ihre Seelen ihm als den treuen Schöpfer anvertrauen und dabei das Gute tun. Ist ja schon interessant, dass gerade hier im Zusammenhang mit Leid die Treue Gottes erwähnt wird. Das heißt, du sollst wissen, du bist nicht allein. Der treue Schöpfer ist dabei durch das wirksame Gebet des Sohnes vor dem Vater, wenn er für uns eintritt, durch den Heiligen Geist. Auch bei all deinen Nöten, Krankheitsnöte, Familiennöte, Arbeitsplatznöte, vielleicht jetzt auch durch Corona, finanzielle Nöte und andere Nöte, du sollst nicht verzagen. Denn der, der dich geschaffen hat und diese Situation in deinem Leben zulässt, er ist treu. Deshalb, lieber Bruder, liebe Schwester, bleibe dran. Halte fest. Gott ist treu auch im Blick auf unsere Züchtigung. Ja, ein Thema, das wir gar nicht gerne hören. Im Neuen Testament gibt es allerdings fast ein ganzes Kapitel, Hebräer 12, wo sich darum bekümmert. Und auch in der Züchtigung ist Gott treu, das heißt verlässlich und nicht willkürlich, sondern so dem gebe ich jetzt mal, der hat es verdient. Nein, Gott ist selbst in der Züchtigung, ist er treu. Psalm 119, 75, dort bekennt der Autor: Herr, ich weiß, dass deine Bestimmungen gerecht sind und dass du mich in Treue gezüchtigt hast. Das heißt, seine Treue ist selbst in der Züchtigung da, ist selbst dann, wenn es wir genau nicht mehr vermuten. Niemand, seien wir ehrlich, niemand wird wohl Züchtigung mit Freuden begrüßen. Endlich ist die Züchtigung da, oder? Nein. Erst wenn wir sie überstanden haben, wenn wir hindurchgegangen sind, wenn wir uns gedemütigt haben und zurechtgebracht haben, erst dann sehen wir Gottes liebende, treue Hand in aller Zurechtbringung, oder? Gott ist treu im Blick auch auf Vergebung. Vergebung, das Größte. Gerade in Zeiten der Züchtigung erkennen wir ja, wo wir daneben gelegen sind, wo es gilt, das eine oder andere in Ordnung zu bringen. Und Gott ist treu, wenn wir dann zu ihm gehen und Vergebung suchen, bekennen und Befreiung erfahren. 1. Johannes 1, 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu. Treu. Er ist treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Aller Ungerechtigkeit. Und wenn hier steht alle, dann meint die Bibel auch alle. Dann meint er, der lebendige Gott, alle. Und er ist treu, dir alles zu vergeben. Herrlich. Wo ist solch ein Gott zu finden, der die Sünden seines Volkes erlässt? Seht ihr, wenn Gott nicht treu wäre, hätten wir keinerlei Beständigkeit und Sicherheit über unsere Schuld. Ja, vielleicht kommt sie ihm dann später doch noch in den Sinn. Und dann erleide ich Strafe. Nein, niemals. Er ist treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit.
Gott ist auch treu im Blick auf unsere Bewahrung.
Aber der Herr ist treu. Er wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Was für eine machtvolle Aussage. Stärken und bewahren vor dem Bösen.
Die beiden Thessalonicher Briefe haben ja bemerkenswerten endzeitlichen Bezug.
Hier bekommen wir also gerade für die Endzeit, in der die geistlichen Kämpfe zunehmen, starken Zuspruch der Stärken und Bewahrung vor Satan. Durch Gottes absolute Wahrhaftigkeit und Verlässlichkeit. Norbert Lied hat zu dieser Stelle in seinem Kommentar, vielleicht kann das die Technik mal einblenden, in seinem Kommentar so tröstet einander mit diesen Worten aus dem 1. und 2. Thessalonicher Brief. Hier schreibt der Norbert so trefflich auf den Punkt gebracht:
Wäre Gott nicht zuverlässig und treu, so würde uns der Böse verschlingen und wir könnten uns nicht einmal wehren.
Das ist die Realität, liebe Freunde.
Da aber der Herr absolut treu ist, wird uns der Böse nicht aus der Hand Gottes reißen können.
Herrlich. Er wird dich stärken. Er wird dich bewahren vor dem Bösen, weil er treu ist.
Gott ist treu auch im Blick auf die Entrückung.
Keiner wird sie verpassen, der sein Leben auf ihn gesetzt hat. Keiner.
1. Korinther 1, Vers 8 bis 9 beschreibt das, der euch festmachen wird bis ans Ende, sodass ihr unverklagbar seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus.
Der Tag des Herrn Jesus Christus, das ist die Entrückung.
Vers 9,
warum? Warum wird er uns festmachen?
Gott ist treu, heißt es hier im Vers 9.
Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus.
Als wiedergeborene Kinder Gottes müssen wir uns vor der Entrückung und dem anschließenden Preisgericht nicht fürchten, sondern wir sollen uns freuen auf diesen Tag.
Gott selber macht uns fest auf diesen Tag.
Und Gott wird einmal dort oben die Erklärung deines persönlichen Anwalts annehmen,
wenn da Dinge waren, die eben nicht so perlenmäßig waren.
Da kommt ein Anwalt. Dein persönlicher Anwalt wird sagen, es ist der Herr Jesus Christus. Ich habe für diesen hier den vollen Preis bezahlt.
Seine Treue lässt dich wohlbehalten und sicher ankommen.
Gott ist schließlich aber auch treu im Blick auf sein Gericht.
Nicht für die Gläubigen. Dein Gericht ist am Kreuz geschehen, oh wie wunderbar.
Aber die Welt wird einmal gerichtet aufgrund ihrer Taten, aufgrund ihrer Übertretungen des heiligen Gesetzes Gottes.
Da heißt es in Psalm 96, Vers 13,
denn er kommt zweimal. Ihr sollt wissen, Jesus kommt wieder, für uns zuerst die Gemeinde, anschließend dann aber die Trübsal und dann kommt er in großer Kraft und Herrlichkeit wieder, um Gericht zu halten.
Und genau das sagt dieser Vers, denn er kommt, um die Erde zu richten.
Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker in seiner Treue.
Das heißt, das Gericht wird nicht willkürlich sein, sondern eben verlässlich, beständig.
All das, was Treue ausmacht, so wird er richten. Jeder kann sich jetzt schon sein Bild machen, wie das Gericht ausgehen wird.
Oh, deshalb sollen wir doch die Zeit nutzen, wenn Menschen hier über den Livestream diese Botschaft hören und keine Beziehung zu Jesus haben, lass dich heute retten, damit du nicht in dieses Gericht kommst.
Alle Ungerechtigkeit dieser Welt, aber auch deine Ungerechtigkeit, wenn du nicht
am Kreuz abladen durfte. Es wird einmal gerichtet. Diese Gewissheit tröstet natürlich auch jetzt schon über so manche Ungerechtigkeit hinweg, dass wir wissen dürfen, ja, es kommt einmal die Zeit, wo Ungerechtigkeit gerichtet wird. Und zwar in der absoluten Präzision Gottes. Denn ganz grundsätzlich gilt Galater 6, Vers 7, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Saat und Ernte, dieses Prinzip, das wir aus der Landwirtschaft kennen, wird einmal in jedem Leben Realität werden. Habe ich auf das Kreuz gesät? Du bist befreit, du gehst frei aus. Habe ich auf mich selber gesät, wirst du ein schreckliches Ende haben. Lass dich deshalb warnen, weil Gott eben auch treu ist in seinem Richten, in seinem Gerecht. Liebe Geschwister, all diese Erweisungen von Gottes unfassbarer Treue in unserem Leben sollten uns letztendlich in Psalm 89, Vers 2 einstimmen lassen. Das hat ja Samuel auch in der Einleitung gelesen, Psalm 89, Vers 2. Die Gnadenerweise des Herrn will ich ewiglich besingen, von Geschlecht zu Geschlecht deine Treue mit meinem Mund verkündigen. Das sollte die Reaktion auf Gottes unfassbare, so allumfassende, so allmächtige, allliebende, allgegenwärtige Treue sein. Denn seine Treue, seine unverdiente Treue, sie soll letztendlich nicht nur mit dem Mund bekannt werden. Hier, wie der Psalmist das sagt, deine Treue will ich mit meinem Mund verkünden, sondern diese Treue sucht auch nach einer persönlichen Antwort in unserem Herzen, in unserem Leben. Sprüche 20, Vers 6 sagt das so, ja, ein wenig nachdenklich. Die meisten Menschen rühmen ihre eigene Güte. Wer aber findet einen treuen Mann? Von Mose hieß es in 4. Mose 12, 7. Aber nicht so mein Knecht Mose, er ist treu in meinem ganzen Haus. Er hat sich finden lassen und er war treu. Gott selbst hat diesem Mann dieses Zeugnis ausgestellt. Gott sucht heute treue Leute. Bist du auch so ein verlässlicher Mann? Bist du auch solch eine verlässliche Frau? Nur aus dem einen Grund, weil Gott treu ist, sind auch wir letztendlich in der Lage, auf allen Lebensgebieten treu zu sein. Weil wir seine Kinder sind, weil sein Geist, der treu ist, in uns wirkt. Darum haben wir das Potenzial, vollumfänglich treu zu sein. Denn Treue ist nicht ein Nebenschauplatz unseres Christseins, sondern etwas ganz Zentrales. Liebe Geschwister, liebe Freunde, Treue ist die wichtigste Eigenschaft, die einmal belohnt wird, wenn wir bei ihm sind. Wenn unsere Taten vor Gott offenbar werden. 1. Korinther 4, Vers 2 sagt das so wunderbar. Im Übrigen wird von einem Haushalter, das heißt von jemandem, dem irgendetwas anvertraut ist, und das sind wir doch alle, es wird von einem Haushalter nur verlangt, dass er treu ist, dass er treu erfunden wird. Gott wird dich nicht fragen, wie erfolgreich du warst, wie beliebt und berühmt du warst, wie viel Likes du auf Facebook bekommen hast, sondern ob du treu warst. Treu in Bezug auf Gott und sein Wort, treu in Bezug auf Menschen und treu in Bezug auf alle Verpflichtungen und Versprechen. Ja, Gott ist treu. Ich komme zum Schluss. Gott ist treu, weil wir solch einen treuen Gott haben, der uns durch seinen treuen Sohn Jesus errettet hat und der uns bis heute durch seinen treuen Heiligen Geist erhalten hat. Deshalb sollen auch wir, sollst du und ich, gewiss, verlässlich, beständig, zuverlässig, wahrhaftig, glaubwürdig und vertrauenswürdig sein. Und so schließe ich mit dem bekannten Chorus: Halt mich treu, Herr Jesus, halt mich treu. Mach diesen Chorus zu deinem eigenen Gebet. Halt mich treu, Herr Jesus, halt mich treu. Halt mich treu, Herr Jesus, halt mich treu. Einen Lauf habe ich zu gehen, manchen Kampf noch zu bestehen, durch die Kraft, die es schafft, halt mich treu. Amen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Treuer Gott und Vater, ja, du bist der einzig wahre, treue Gott. Im Namen deines Sohnes Jesus Christus danke ich dir so sehr für dein reichhaltiges Wort, das uns so viele Facetten deiner wunderbaren Treue aufgezeigt hat. Und es zeigt vor allem, wie sehr ich Vergebung brauche, wie wir Vergebung brauchen, weil wir diesem Maßstab nicht entsprochen haben. Hilf, Herr, treu zu dir und deinem Wort zu sein, treu in Bezug auf Menschen zu sein, treu in Bezug auf alle Verpflichtungen und Versprechungen, die ich eingegangen bin, die wir zugesagt haben. Danke, dass du uns durch deinen Geist erneuerst, gerade auf dem Gebiet der Treue, dass wir solche gewisse, verlässliche, beständige, zuverlässige, unveränderliche, wahrhaftige, glaubwürdige und vertrauenswürdige Menschen werden. Zum Segen für unsere Nächsten, unsere Liebsten, zum Segen für unsere Nachbarn, für unsere Verwandten, Bekannten am Arbeitsplatz, dass wir ein Zeugnis sein dürfen für dich, für deine verändernde Macht der Gnade, für deine verändernde Treue und zur Ehre deines Namens. Und so beten wir, dass du selbst, der du mächtig genug bist, uns ohne Straucheln zu bewahren und uns unsträflich mit Freuden vor das Angesicht deiner Herrlichkeit zu stellen, dir, dem alleinweisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft, jetzt und in aller Ewigkeit. Und wir beten: Maranatha, komme bald, Herr Jesus. Amen. Zum Abschluss singt und spielt uns Hofert Roos noch diesen Chorus: Halt mich treu, Herr Jesus, halt mich treu. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Woche und der Herr mit Ihnen.